Ja, ich begrüße euch alle recht herzlich und bringe natürlich auch die Grüße von zu Hause mit. Aber ich möchte mich vor allen Dingen für dein Gebet bedanken. Ja, Fürbitte ist etwas sehr, sehr Wichtiges und die brauchen wir alle mal. Ich habe meine Predigt heute überschrieben: Wetterleuchten. Blitzlichte, grelle Reklame, Schlaglichter, Schlagzeilen, das sind doch alles Dinge und Überfälle, die uns täglich überrennen, oder nicht? Eine Nachricht jagt die andere, selbst mit geistigen 7-Meilen-Stiefeln sind wir nicht in der Lage, mehr Schritt zu halten. Geht euch das so? Oder nur mir? Ja, selbst in unseren Lektionen, ich habe jetzt gerade keine zur Hand, aber schaut mal nach in den ersten 2-3 Seiten. Da werden uns 4-5 Punkte angegeben, die uns helfen sollten, die Lektion zu lernen. Manchmal sind es ganze Bücher. Wenn ich das alles machen wollte, ist das Quartal zu Ende. Und ich komme nicht dazu, die Lektion zu lernen und die Bibeltexte dazu zu studieren. Also wir merken schon, dass wir auch mit vielem Guten verführt werden können. Was sagt Salomo? Dass viele Bücher schreiben, ist ein Übel, oder? Wir müssen uns schon ganz viel in Acht nehmen. Sehr viele Themen und Ereignisse sind dazu angetan, dass wir uns damit beschäftigen. Ob sie politisch sind, kirchenpolitisch oder gesellschaftlich brisant. Wir haben immer das Ohr an der Wand. Wir lassen uns in den Sog mit hineinziehen. Denn Themen und Seminare sollten eigentlich Warnungen für Menschen sein, die draußen sind. Ich benutze jetzt mal dieses Wort, die draußen sind, weil wir ja in der Offenbarung hören, kommt aus ihr, mein Volk, nicht wahr? Die ihn also nicht kennen, dazu sollten diese Vorträge gedacht sein. Auch wir können in der Gefahr stehen, Nachrichten verlänglicht zu werden. Hast du schon die Nachrichten gehört? Ich höre auch Nachrichten. Ich habe mir zum Prinzip gemacht, morgens um 6 gibt es 7 Minuten Nachrichten mit Wortbeiträgen. Ich habe euch das sicher schon mal erzählt. Das reicht für den ganzen Tag. Die Schlaglichter bekommt man dann mit. Und das Wetter, das für heute nun besonders wichtig ist. Ja, dieses Wohlwissend hat Jesus uns in Jesaja einen guten Rat gegeben. Wir schlagen auf Jesaja Kapitel 33, Jesaja Kapitel 33 und auch die Verse 15 und 16. Dort sagt hier der Herr durch Jesaja: Wer in Gerechtigkeit lebt und Wahrheit redet, wer den Gewinn der Erpressung verwirft, wer seine Hand schüttelt, um keine Bestechung anzunehmen, wer sein Ohr, und jetzt kommt's, verstopft, um nichts Böses, nichts von Bluttaten zu hören, und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen. Haben wir da noch irgendwo Schutz bei uns? Und dann kommt der Text, den wir alle kennen im Grunde genommen, und der auch oft erwähnt wird. Der wird auf den Höhen wohnen, felsenfesten sind seine Burg, sein Brot und sein Wasser wird ihm gegeben. Den Text kennen wir, ne? Unser Brot und Wasser ist uns gewiss. Und dann denken wir direkt an Gefahren, an Krieg, an Not. Aber davor steht etwas ganz anderes. Und diesen Zusammenhang vergessen wir. Wir sollen unsere Ohren zuhalten und unsere Augen, um diese Dinge alle nicht sehen, zu sehen. Bewegt euch das, wenn Kameraleute die Optik auf ein sterbendes Kind halten, unten in Syrien? Muss ich das sehen? Reicht es, dass ich weiß, dass täglich so und so viele Menschen umkommen? Muss ich das auch noch in den Nachrichten sehen? Und dann gibt Jesus uns noch einen Rat im Neuen Testament, und zwar in Lukas Kapitel 21, Lukas 21, 26 bis 28. Dort sagt er: Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Und jetzt sagt er, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. Ich muss das nicht bis zum Ende sehen. Schaffen wir das, uns vor diesen Dingen zu hüten, zurückzuhalten, diese Dinge nicht zu sehen? Das ist der Rat Jesu. Es gibt also etwas anderes, wo wir genau hinsehen sollen, sagt der Lukas. Wenn das anfängt zu geschehen, dann guckt nach oben. Nicht nach rechts und nicht nach links. Das rauscht an unseren Ohren vorbei. Wir können uns davor überhaupt nicht schützen. Aber ich sag euch, 5 Minuten Nachrichten am Tag, ihr seid voll informiert. Ich weiß, was der Trump macht. Da brauche ich keine stundenlange Tagesthemen, Tagesschau und so weiter. Gott hat uns als Gegensatz zu den grellen Lichtern seine Sterne gegeben, die wir aber nur sehen, wenn ich aufschaue. Und die müssen wir sehen, weil sie uns begleiten sollen. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht und ich tue es jetzt mit euch, nach Lichtern zu suchen, die für die Gemeinde scheinen und die wir sehen müssen. Lichter, die nur für uns da sind und die nur für uns bestimmt sind. So etwas gibt es in der Bibel. Die Familie Jakob wurde, als sie von Josef geholt wurde und vom Pharao in das Land Gosen gestellt. Das war das beste Land in Ägypten. Das durften sie bewohnen und sie durften sich da auch vermehren. Aber der Blick in die anderen Teile Ägyptens hat das Volk langsam aber sicher zu Götzendienern gemacht. Dann ließ der liebe Gott Zwangsarbeit zu, unter der sie sehr stöhnten und ächzten. Und Mose wurde nun berufen, wir haben ihn ja heute früh in der Lektion gehabt. Gott hat mit ihm am Berge Horeb nicht diskutiert. Er hat ihn zwar reden lassen, aber Diskussionen sind ja immer etwas, was nachher Kompromisse bringen soll. Und sowas tut Gott nicht. Er wurde zornig, aber er wurde dann der größte Führer Israels, dieser Mose. Und mit 80 Jahren fing er an. Und das geschah keineswegs problemlos. Eine Plage nach der anderen hat Ägypten dann erschüttert. Und nun kommt die 9. Plage. Ich finde, das ist eine sehr wichtige Plage. Vor allen Dingen, auch wenn wir sie in die heutige Zeit übersetzen. Geht mit mir in den 2. Mose, Kapitel 10. 2. Mose, Kapitel 10, die Verse 21 bis 23. Dort heißt es, da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand gegen den Himmel aus, dann wird eine solche Finsternis über das Land Ägypten kommen, dass man die Finsternis greifen kann. Und Mose streckte seine Hand aus gegen den Himmel, da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis 3 Tage lang. Man konnte einander nicht sehen und niemand stand auf von seinem Platz 3 Tage lang. Aber die Söhne Israels hatten Licht wo? In ihren Wohnsitzen. Nur im Haus. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie eine Finsternis aussieht, die man greifen kann? Steht da. Habt ihr schon mal in Ruß gefasst? Kann man da durchgucken? Und da steht, die konnten sich 3 Tage lang nicht bewegen. Die wussten gar, die kriegten nichts zu essen. Die konnten nicht wohin. Nichts. Das muss furchtbar gewesen sein. Aber wo war Licht? In den Häusern der Kinder Israel. Wenn die Tür aufmachten, was sahen sie dann? Auch Finsternis. Steht nicht, das Land Gosen ist ausgenommen worden, sondern nur ihre Häuser. Licht für das Volk Gottes. Das ließ mich auf den Gedanken kommen, Lichter in der Bibel zu suchen, die nur für uns sind, für die Gemeinde scheinen. Sie wurden uns gegeben, uns zu leuchten und zu erhellen und zu begleiten. Sie sollten eigentlich die Aufmerksamkeit von uns erringen und nicht die Nachrichten ringsrum. Die kommen. Jesus hat gesagt, das kommt alles. Aber das ist noch nicht das Ende. Krieg und Kriegsgeschrei. Menschen sind Jahrtausende schon durch Kriege umgekommen. Ist das was Besonderes? Versteht mich bitte nicht falsch. Es ist furchtbar, wenn Menschen im Krieg sterben. Wir hatten ja jüngst auch noch einen hinter uns. Aber das ist nichts Neues, sagt er. Das ist erst der Anfang der Wehen. Ich finde es aber genauso furchtbar, wenn ein Mensch krank wird und Monate oder Jahre lang an Krebs in einem weißen Bett dahin siechen muss. Ist das nicht auch furchtbar? Greift uns das noch an? Ja, dein Volk. Ihm wurde aber noch ein Licht gegeben, dem Volk Israel damals. Und da steht in 2. Mose 12, Vers 42, ein ganz besonderes Licht. 2. Mose 12, 42. Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, damit er sie aus dem Land Ägypten rausführen konnte. Das ist diese dem Herrn geweihte Nacht, ein Wachen für alle Söhne Israels in allen Generationen. Gehören wir dazu, zu den Generationen? Wacht Gott über uns in der Nacht, wenn wir ausziehen, wenn wir aus unserem Herzen der Sünde ausziehen? Ist ja manchmal ein Moloch da, oder? Eine Nacht des Wachens war ihnen gegeben. Welch eine Sicherheit! Jakob selbst hat auch ein Licht gesehen. Wir wissen, dass er im Traum die Himmelsleiter gesehen hat. Da hat ihm Gott versichert, wenn du mir treu bleibst, werde ich bei dir bleiben. Ich werde dich segnen, ich werde mit dir gehen, wohin du auch gehst. Aber seine Schuld hat ihn 20 Jahre lang geplagt und das ist auch gut so. Wenn wir das alles vergessen würden, wären wir wahrscheinlich nachher sehr schnell leichtsinnig, oder? Nun sollte er seinem Bruder begegnen. Das war für ihn etwas ganz Furchtbares. Wie mache ich das? Natürlich, Jakob, wie alle Menschen, trifft menschliche Vorkehrungen. Da eine Herde, da eine Herde, da die Frauen, die Kinder wurden aufgeteilt. Aber alles beruhigte ihn nicht. Und dann ging er allein über den Jabbok und traf auf jemanden. Und das lesen wir in 1. Mose 1. In 1. Mose Kapitel 32, nicht 1, 1. Mose 32, den Vers 25. 1. Mose 32, Vers 25. Und Jakob blieb allein zurück, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. War das nur der Sonnenaufgang? Oder ist die Morgenröte in der Bibel noch etwas ganz anderes? Lesen wir in Jesaja 8, Vers 20. Ich zitiere ihn jetzt auswendig. Wenn sie nicht danach fragen, nach Gesetz und Zeugnis, wenn irgendetwas geschieht, wird ihnen die Morgenröte nicht scheinen. Das ist nicht der Sonnenaufgang morgens. Was ist die Morgenröte? Beziehungsweise, wer ist die Morgenröte? Genau. Und den hat Jakob hier gesehen. Die Morgenröte ging ihm auf. Er bekam einen neuen Namen. Er hieß Israel. Heißen wir auch so? Überwinder? Ich denke schon. Die Gemeinde Laodicea ist die letzte Gemeinde. Und was sagt Jesus zu ihr? Wer überwindet? Wir sind auch die Überwinder. Ja. Diesen Namen dürften wir auch tragen. Und vor allen Dingen, wir werden auch in irgendeiner Weise die Angst in Jakob erleben. Kennen wir den Text auch? Geht mit mir in den Propheten Jeremia und da das Kapitel 30. Jeremia Kapitel 30. Dort wird etwas für uns gesagt. Jeremia Kapitel 30 ist auch die Morgenröte. Vers 7. Wehe, denn groß ist jener Tag, keiner ist wie er, und es ist eine Zeit der Bedrängnis in Jakob. Dort wird ihm daraus geholfen werden. Ist das unsere Zeit in Jakob? Auch eine Morgenröte für uns? Ein wunderschönes Licht. Er ist unsere Rettung. Wenn wir auf ihn hoffen, wenn wir auf Suche gehen, werden wir in der Bibel noch eine ganze Menge mehr Lichter finden. Ich kann sie nicht alle raussuchen, aber die für uns bestimmt sind, die sollten uns bewegen, auf die müssen wir hinschauen und nicht auf die Schrecknisse hier in dieser Zeit, nicht auf die schnell abbrechenden Wunderkerzen draußen. Wenn ich mir nur allein in den letzten Tagen diesen Meinungswechsel anhöre und von dem Präsidenten in Amerika, mal schwarz, mal weiß, mal schwarz. Was sollen wir von all diesen Dingen halten? Nach oben schauen. Lichter für die Kinder Gottes. Hiob ruft uns zu, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In seiner geschundenen Haut ruft er uns das zu. Unsere Seelen und Herzen sind auch manchmal geschunden, auch wenn wir außen nichts merken. Und ich habe mal, einige Texte gibt es ja, die das aussagen, dass Gott sagt, ich werde meine Gebote auf ihr Herz schreiben. Können wir uns das vorstellen, wenn jemand auf unseren Herzmuskel irgendwas ritzt? Das tut nicht gut. Wenn die Gebote Gottes in unseren Herzen oder auf unseren Herzen stehen, mit jedem Pulsschlag, wenn das Herz bewegt wird, ne, spüren wir dieses Einritzen. Und es ist immer nur zu unserem Besten. Ja, und Amos 3, Vers 7 gibt uns doch ein klares Licht für die Gemeinde. Kennen wir den Text alle auswendig? Der Herr tut nichts, es sei denn, dass er es vorher seinen Propheten kundgetan hat. Er hat es kundgetan. Das ist ein sehr wichtiger Text. Von dem können wir immer ausgehen. Wir wissen alles. Es gibt nichts, was noch fehlt. Lichter für die Kinder Gottes im Neuen Testament. Himmlische Chöre und Lichter haben den Hirten die Geburt Jesu angekündigt. Und niemand in Bethlehem hat es gehört, noch gesehen. Die Hirten waren die ersten Missionare. Als sie nämlich das Kind gesehen hatten, was haben sie da gemacht? Sie gingen hin und verkündigten das alles. Und in Bethlehem waren eine Menge Leute. Es war ja Volkszählung. Es war so viel los und so viel Betrieb, dass Maria und Josef in der normalen Herberge keinen Raum mehr fanden. Und diese Menschen gingen ja wieder nach Hause, nachdem sie gezählt worden waren. Sie haben das auch weiter erzählt, entweder weil sie es glaubten oder aus lauter Neugierde. Hört mal, was die Hirten uns da erzählt haben. Es wussten so viele Menschen etwas über die Geburt Jesu. Welch ein Licht. Ja. Unser Erlöser ist auf die Welt gekommen. Es haben ihn aber nur die Menschen als Erste gesehen, die auf dieses große Ereignis gewartet haben, die sich danach gesehnt haben. Diese Herrlichkeit dürfen auch wir erblicken, wenn wir es dem Herrn zulassen, Gestalt in uns zu nehmen. Da sagt er, ich will doch in euch wohnen. Wenn er in uns wohnt, wir wissen ja, die Töpfer können das, ne? Gestalten, formen. Dann werden wir seiner Gestalt ähnlich werden. Für Suchende aus einem fremden Volk erschien ein Stern am Himmel. Es waren Wissenschaftler, die ihn gesehen haben. Damals waren Astrologen und Astronomen noch in einer Schule. Also die, die die Sterne nach unseren Begriffen heute deuten oder die wirklich Forschung betrieben haben. Aber diese Menschen haben diesen Stern gesehen. Und wir wissen, dass sie auch die Schriften studiert haben, die damals in Babylon zurückgelassen wurden, den Daniel. Sie haben auch von dem falschen Propheten Bileam etwas gehört. Der hat nämlich etwas gesagt, als er das Volk Israel verfluchen sollte. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und er wird das Zepter in der Hand halten. Diese Menschen haben geforscht. Und da war ein Stern, den sie nicht kannten, der so ungewöhnlich war, der keine feste Route hatte wie die anderen Sterne. Dieses Licht hat sie so neugierig gemacht, dass sie losgelaufen sind. Und sie konnten den Stern nur nachts sehen. Tagsüber sind keine Sterne zu sehen. Also in langen Nachtwanderungen haben sie diesen Stern verfolgt. Und er hatte Eigenarten. Sie kamen ja nach Jerusalem erst. Sie suchten ja einen König. Und der Stern war weg. Sie haben ihn dann nicht mehr gesehen. Sie wurden dann nach Bethlehem geschickt. Und wenn wir die Landkarte sehen, der Stern musste einige Wege hinter sich bringen. Nicht wie unsere, die ihre Bahnen laufen. Dann kamen sie nach Bethlehem. Wo ist der König? Ein Stern, die Engel erhellten ihren Weg. Auch uns sind Engel zur Seite gestellt, die uns bewachen, die unser Leben hell und freundlich machen, wenn wir uns denn darauf konzentrieren, auf die Lichter von oben. Welch großartige Lichter! Aber nicht nur Bileam, der falsche Prophet, wusste etwas im Alten Testament zu sagen, sondern ich gehe mit euch in den Jesaja, Kapitel 9, ein wunderschöner Text. Und da können unsere Gesichter eigentlich nur strahlen. Jesaja, Kapitel 9, die Verse 5 und 6. Da wird vorausgesagt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Throne Davids. Wer ist unser Licht? Der große, starke Gott, der in Jesus Christus Fleisch geworden ist. Er hat seine Göttlichkeit nicht abgelegt, aber er musste als Mensch für uns sterben, ohne seine Göttlichkeit zu Hilfe zu nehmen. Ja, welch ein großes Licht! Nun war ja das Licht, das große Licht, in der Welt greifbar geworden. Es gab Menschengeschwister, die konnten ihn anfassen. Die Maria Magdalena hat seine Füße gesalbt, hat sein Haupt gesalbt. Jesus hat Menschen, traurige Menschen, in den Arm genommen. Können wir uns das vorstellen? So dicht ist er bei uns gewesen, dieses ganz große Licht. Hattet ihr schon mal das Verlangen, von Jesus in den Arm genommen zu werden? Wenn es so ganz einsam im Herzen ist, hat jeder erlebt, oder? Einsamkeit im Herzen. Ja, und er sagt zu uns, ich habe euch alles vorhergesagt in seiner Endzeitrede in Matthäus 24. Und Johannes Kapitel 14 fügt noch Folgendes hinzu. Johannes Kapitel 14, Vers 29. Johannes 14, 29. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Wenn es geschieht, muss unser Glaube einsetzen, weil wir uns daran erinnern können, dass er es uns gesagt hat. Jesus schenkt uns darüber hinaus aber auch noch ein Wissen. Und das ist auch wichtig. Und das steht in 1. Thessalonicher. 1. Thessalonicher, Kapitel 5. und dort die Verse 1 bis 6. Und jetzt werde ich einige Worte betonen, damit wir den Unterschied wissen zwischen den einen und den anderen Menschen. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über eine Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages, und wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis an. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Was war der Unterschied? Sie und ihr. Aber wir werden die Finsternis nicht überwinden, wenn wir in ihr immer rumwühlen, wie in Asche oder wie in Ruß. Habt ihr schon mal Ruß angefasst, wie lange das dauert, dass unser Nagelbett wieder sauber wird? Wir wissen, deutlicher kann es kaum einer sagen. Hier lesen wir aber auch die Aufforderung Jesu, wacht. In Gethsemane bat Jesus seine Jünger um eine Stunde Wachsamkeit. Sie hätte ihnen viel Leid erspart und die Stunden besser durchstehen lassen. Jesus schenkt uns noch ein Licht, das uns bis in die Ewigkeit hineinleuchten soll. Und das steht in Johannes Kapitel 14, Vers 26. Johannes Kapitel 14, Vers 26. Dort sagt er, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was uns die Nachrichten gesagt haben oder was ich euch gesagt habe. Wenn wir die Evangelien rauf und runter lesen und hören, immer wieder und immer wieder, dann lesen und hören wir die direkte Rede Jesu. Dann wissen wir, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Diskutiert hat er nicht mit ihnen. Er hat sie angehört und hat dann gesagt, ihr irrt oder lest in der Schrift. Kompromisse gibt's bei ihm nicht. Und das ist auch etwas, was wir uns eigentlich zu eigen machen sollten. Wir diskutieren und tun und machen, das ist ja so modern geworden. Kommt mal her, wir müssen reden. Ist das wirklich so? Wir können alles das, was uns bewegt, in der Bibel lesen. Ich glaube, Jesus hat auf jede Frage eine Antwort. Wir lesen in Hebräer, er ist genauso versucht worden wie wir. Klar, der hatte keine Eistorte zur Verfügung. Aber wenn einer 40 Tage hungert, was ist dann ein Stück Brot gegen unsere Torten? Er hat auch gegen unseren Hochmut gekämpft. Satan wollte ihn dazu verleiten, na, bist du nun Gott? Oder dass wir Gott versuchen. Ich gehe meinen Weg, der liebe Gott ist schon hinter mir. Das sind die drei Kernversuchungen, die wir splitterhaft überall erleben. Also er kennt schon das, was uns bewegt. Und er hat immer dieselbe Antwort Satan gegeben. Es steht geschrieben. Und nachher zum Schluss, mach, dass du wegkommst. Ich möchte es mal deutsch sagen. Können wir das auch sagen? Im Namen Jesu Christi, verschwinde. Und dann kommt unser Weh und Ach, weil wir das vergessen haben. Dann sitzen wir wieder ganz tief drin. Und dann hilft uns nur noch ein Text. Kommet her zu mir alle, die ihr wieder mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wie ist das, wenn wir erquickt werden? Haben wir auch alle schon erlebt, oder? Wenn wir, unser Herz platzt vor Freude. Und das möchte er. Wir werden, wenn wir Jesu Worte studieren, immer mehr feststellen, dass uns der Heilige Geist auch blitzschnell etwas in Erinnerung ruft. Und da möchte ich hier Ellen White zitieren. Sie sagte, ich hätte nicht so viel schreiben müssen, wenn ihr mehr lesen würdet. Stimmt das? Es steht nicht in der Bibel, dass die Hirten die ersten Missionare waren. Aber das kann ich doch aus dem Text herausnehmen, oder nicht? Wenn ich ihn denn lese, steht in Wirklichkeit ganz viel drin. Ich muss mir nur die Zeit dazu nehmen. Fest werden in seinem Wort, volle Kost, die er uns zubereitet. Forschet in der Schrift. Damit meint Jesus nicht nur einige Berufene, sondern uns alle. Was sagt der Hebräer? In Kapitel 6, glaube ich, steht es, ihr solltet längst alle Lehrer sein. Sind wir das? Es ist möglich. Hier vorne steht eine, die das ihr Leben lang bezweifelt hat. Ich habe mein ganzes Leben lang, drei Viertel meines Lebens, immer nur Nein gesagt. Nein. Mein Lampenfieber war größer als Gottes Hilfe. Das habe ich mir jedenfalls eingebildet. Ich habe nie in der Gemeinde gebetet. Ich habe in der Lektion nie eine Antwort gegeben. Ich habe auch das nicht getan, worum man mich ständig gebeten hat, wenigstens mit meiner Mutter in der Gemeinde zu singen. Heute kann ich es nicht mehr. Hatte der liebe Gott für mich auch eine Route. Ich habe 4 Stimmbandoperationen hinter mir und die Stimmbänder, die Muskeln, die mich singen lassen, sind nicht mehr da. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, wenn ich nur noch krächzen kann, ich werde nie mehr Nein sagen. Das war meine Lektion. Ja, und dann musste ich Wort halten. Mal beten in der Gemeinde. Kinder, ihr wisst gar nicht, wie schlecht es mir ging. Ich habe aber gesagt, ich will nie mehr Nein sagen. Dann eine Lektion halten. Oh, Lektion ist übrigens schwieriger als eine Predigt halten. Hier widerspricht mir ja keiner. Aber in der Lektion kommen Diskussionen auf, die man an der Wurzel kappen muss. Und dann habe ich gemerkt, mein Lampenfieber ist weg. Der liebe Gott ist größer als mein Lampenfieber. Denk drüber nach. Er kann, wenn ich will. Und das war für mich das Allerwichtigste. Nicht nur Berufene, sondern alle. Und die in der Gemeinde Berea haben was getan? Täglich in der Schrift geforscht, ob es sich so verhielte, wie der Paulus da gesagt hat. Ihr müsst jeden, der da vorne steht, überprüfen. Jeden. Und nachforschen. Wie viel große Sterne hat uns Gott geschenkt? Und wie viel große Sterne sind auch untergegangen? Ich möchte nur 3 erwähnen. Es gibt eine ganze Reihe mehr. Kellogg, Wegener und Jones. Und haben viele, viele Menschen hinter sich hergezogen. Aber auch für die gilt ein Wort Jesu, was er zu den Pharisäern gesagt hat. Was sie sagen, das tut, aber was sie tun, das tut nicht. Und das wird für manchen gelten. Deshalb prüft nach. Ellen White ruft uns nochmal im großen Kampf zu. Denkt selber und lasst nicht nachdenken. Ich lasse doch auch nicht jemanden für mich lieben. Das habe ich doch alleine gemacht, oder? Ich habe niemandem gesagt, geh mal hin, lieb mal meinen Mann, damit ich gucke, wie das geht. Oder? Wenn man solche Beispiele nennt, dann weiß man erst, wie man das in der Praxis umsetzen kann. Liebt alleine, denkt alleine nach und lasst euch vor allen Dingen von den Evangelien, diesen 4 Evangelien von Jesus begeistern. Von seiner Schönheit, von seinen Gedanken und von seiner Liebe. Ja, was war das wohl für ein Schriftstudium der ersten Adventisten? Sie hießen ja noch gar nicht Siebenten-Tags-Adventisten. als Jesus 1884 nicht wiederkam. Sie haben Nächte hindurch studiert, wo ist unser Fehler? Und das sollte uns nicht abhalten, selbst zu studieren. Das Hören von Seminaren und Vorträgen ist gut, aber mittlerweile sind wir doch heute schon so weit und sagen, ach, so ganz wohl fühle ich mich heute nicht. Ich gucke mir eine Predigt in Hope Channel an. So gut und so schön das ist. Aber meine Großmutter hat immer gesagt, Teufel, du kriegst nicht recht. Ich fühle mich schlecht, aber ich gehe trotzdem. Und sie hat hinterher den größten Segen erfahren. Können wir das auch? Wir brauchen die Gemeinde. Wir brauchen die Tuchfühlung. Wir brauchen unsere Geschwister. So gut und so schön die Einrichtungen sind, sie sind für viele Menschen draußen, aber wer wartet denn hier vorne in der Gemeinde? Wir sind doch in sein Haus eingeladen und er wartet hier auf uns. Ich möchte noch mal zu den Kindern Israel nach Gosen gehen. Und ich habe festgestellt, dass das vielleicht die Laodicea-Gemeinde im Alten Testament war. Sie hatten alles reich im Lande Gosen. Wir sind auch reich, wir sind noch reicher geworden. Bücher ohne Ende, Seminare ohne Ende. Ich möchte nicht missverstanden werden. Aber das alles kann mir die Zeit rauben, die Bibel zu lesen. Ja, auch da war es finster drüben in Ägypten und nur in den Wohnungen der Kinder Israel war es Licht, nicht draußen. Das Volk hatte sich von Gott so weit entfernt, dass man es vielleicht das Laodicea des Alten Testamentes nennen kann. Doch Gott schenkt Licht. Er schenkte ihnen damals so viel Licht, dass die Kinder Israel genau wussten, wann sie ausziehen. Das lesen wir in 2. Mose Kapitel 12. 2. Mose Kapitel 12, Vers 2 und 3. Da heißt es, dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei euch der erste Monat des Jahres. Jeder, der zur ganzen Gemeinde Israel zählt, sollte am 10. Tag dieses Monats ein Lamm nehmen. Für ein Vaterhaus ein Lamm. Am 10. Monat dieses Tages mussten die Israeliten ein fehlerfreies Lamm ins Haus nehmen. Wie empfinden wir, wenn wir so ein kleines Lämmlein bei uns im Hause haben? Dieses weiche Fell, diese großen dunklen Augen. Und dann heißt es, Vers 6, und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren, dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel am Abend schlachten. Stellt euch das mal vor, das erste Passa. Und ich soll dieses Lamm schlachten. Und dann heißt es weiter in Vers 11, so aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passa für den Herrn ist es. Die waren fix und fertig angezogen an dem Tag. Die Viehherden waren zusammengetrieben. Es war alles fertig. Und dann Vers 37. Vers 37. Nun brachen die Söhne Israels aus und zogen von Ramset nach Sukkot etwa 600.000 Mann zu Fuß, ohne Frauen und Kinder. Die waren in diesen 14 Tagen feldmarschmäßig zugerüstet. Wussten die genau, wann es losgeht? Welch ein großes Licht erhielt dieses Volk durch das Passa und dann durch das Heiligtum. Auch seinem Volk wird er vor der Wiederkunft genaue Anweisungen geben, wann es soweit ist, wann wir mit ihm rechnen können. In der Schule vermittelt uns ja das Abschreiben vom Nachbarn manchmal eine große Beruhigung, ne? Die Arbeit hast du für heute geschafft. Aber wenn nachher die Abschlussprüfung kommt und jeder sitzt in der Bank ganz alleine, dann fehlt uns das echte Fundament. Christus gab uns deutliche Hinweise der Endzeit. Wie zur Zeit Noahs. Er hat zwei große Punkte genannt. Wie zur Zeit Noahs. Was war denn da los bei der Zeit Noahs? Die Menschen waren so böse, dass er seine Geschöpfe vernichten musste. Und was war zur Zeit Lots? Sollen wir den Text lesen? Er steht in der Bibel. 1. Mose Kapitel 19. Das war ja das Geschehen, als die beiden Männer von Abraham weggingen und zu Lot kamen und ihn aus der Stadt führen wollten. Und da heißt es dann nachher in, ich muss gucken, Vers 5 schreibt das Volk, na erst nochmal Vers 4. Noch hatten sie sich nicht niedergelegt, da umringten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom das Haus, vom Knaben bis zum Greis angefangen, das ganze Volk von allen Enden der Stadt. Und sie riefen nach Lot und sagten, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, damit wir sie erkennen. Das Wort, glaube ich, brauche ich uns nicht zu erklären, oder? Haben wir Sodom und Gomorra heute? Ist es da? Ja. Und nochmal gehe ich zurück auf den Vers in Jesaja 33, Vers 15. Stopft eure Ohren zu, um nicht von Bluttaten zu hören, und eure Augen, um nicht Böses zu sehen. Jesus sagt zu uns dann noch, ihr seid das Licht der Welt. Ist das nicht was Herrliches, dass er uns zu Lichtern machen will, dass er durch uns hindurchstrahlen will, dass wir die Herrlichkeit des Vaters sehen dürfen? Und die Aufforderung in Jesaja 60, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und jetzt der letzte Text, und ich hoffe, wir dürfen ihn sehr bald lesen. Ich lese ihn etwas anders. In Sacharja Kapitel 8, und doch der Vers 23. Dort heißt es, so spricht der Herr der Heerscharen, in jenen Tagen, da werden 10 Männer aus Nationen mit ganz verschiedenen Sprachen zugreifen, ja, sie werden den Rockzipfel eines adventistischen Mannes greifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Darf ich den Text so lesen? Ja, eines jüdischen Mannes. Paulus sagt, wer ist Israelit? Nicht die am Fleisch beschnitten sind, sondern die am Herzen beschnitten sind. Er will alle Menschen, die wollen, in diesen Ölbaum hineinpfropfen. Wir sind gepfropfte Zweige, also Israeliten nach dem Sinne Gottes. Und ich hoffe, dass wir uns auf dieses ganz große Licht freuen, wenn er uns eines Tages begegnen wird und wir fertig sind, dieses große helle Licht ertragen zu können. Amen.